Wisst ihr übrigens von den Freizeitteilnehmern, die jetzt 1,5 Tage nach Beginn der Freizeit immer noch in ihrem Auto unterwegs sind? Also nicht, dass die so weit zu fahren gehabt hätten, nein, die waren eigentlich mehr oder weniger aus der Nähe, aber dann sind sie in die Nähe von Bielefeld gekommen und haben vorher schon auf ihrer Karte gesehen, dass dort in der Nähe von Bielefeld Brake liegt. Dann waren sie nur in Brake gewesen und haben da dann zufälligerweise sogar noch ein paar Christen getroffen, haben die dann gefragt, nicht, wo da die Bibelschule ist, und die haben gesagt, die Bibelschule ist nicht da, da müsst ihr weiterfahren bis nach Lemgo. Aber dann haben die gesagt, nein, also in unserer Karte, da steht, Brake ist hier, das muss hier sein. Und dann haben sie sogar hier angerufen, nicht? Und haben dann gesagt, also ja, wo ist die Bibelschule? Dann sagen wir ihnen in Lemgo. Sagen sie, nein, auf der Karte steht, das muss bei Bielefeld sein. Und jetzt irren sie dort umher, nicht? Und warten und suchen und, naja, also zugegeben, ihr müsst euch keine Bedenken haben und auf, euch auf die Suche begeben, das war frei erfunden. Aber diese Beispielgeschichte sollte ein bisschen vor Augen führen, wie es uns manchmal geht. Wir laufen irgendwo in eine Richtung, meinen etwas total Richtiges zu tun. Und dann kommen andere Leute und sagen uns, das ist falsch. Du bist auf dem falschen Weg. So wirst du nie ans Ziel kommen. Und wir sind nicht bereit, darauf zu hören. Wir gehen stur unseren Weg weiter, weil wir doch wissen, dass es richtig ist. Obwohl alle äußeren Dinge dagegen sprechen. Und gerade über dieses Thema, nämlich das Thema der Korrektur, die wir alle so nötig brauchen, immer wieder in unserem Leben, sprechen die Sprüche sehr häufig. Und damit wollen wir uns heute Morgen auch etwas näher beschäftigen. Erst einmal werden wir immer wieder, wenn wir die Sprüche durchlesen, auf Verse stoßen, die sagen, der Mensch braucht Korrektur, der Weise freut sich darauf, wenn er Korrektur bekommt. Denn er sieht ein, dass es nötig ist, dass das notwendig ist, sich korrigieren zu lassen. Wir finden das beispielsweise in Sprüche 10, Vers 8. Sprüche 10, Vers 8 und folgende. Da lesen wir, wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an, wer aber ein Narrenmaul ist, hat, kommt zu Fall. Wer in Unschuld lebt, der lebt sicher, aber verkehrte Wege geht, der wird ertappt werden. Und so weiter. Das ist jetzt aber gar nicht die Stelle, die ich lesen wollte. Aber die ist trotzdem gut, nicht? Also macht dabei ja nichts. Probieren wir es doch mal mit 13 Vers 1. Das ist doch schön. Ein weiser Sohn liebt Zucht, aber ein Spötter hört selbst auf Drohungen nicht. Also Zucht ist hier ein anderes Wort für Korrektur, für Zurechtweisung. Also hier wird gesagt, der Weise ist, der weise Sohn, der freut sich darauf, wenn er zurechtgewiesen wird. Ja, ganz so radikal müssen wir es vielleicht nicht haben, aber zumindest, dass wir es akzeptieren. Und hier wird derjenige, der Korrektur akzeptiert, als weise betrachtet und weise angenommen. Nun, wir finden das an einigen weiteren Stellen ebenfalls, so beispielsweise in Vers 10 im selben Kapitel, unter den Übermütigen aber ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen, also die Ratschläge annehmen. Und Ratschläge annehmen müssen wir ja nur, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dass das, was wir tun, wirklich richtig ist, dass wir Bestätigung, Orientierung oder Korrektur brauchen. Das finden wir dann auch immer wieder, ein paar Verse weiter, in Vers 14. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, zu meiden die Stricke des Todes. Rechte Einsicht schafft Gunst, aber der Verächter Wege bringt Verderben. Ein Kluger tut alles mit Vernunft. Also immer wieder wird hier betont, rechte Einsicht, die schafft Gunst, das ist gut. Und bei rechter Einsicht sind wir manchmal darauf angewiesen, dass wir sie von anderen bekommen. Ganz zu Anfang der Sprüche wird uns das auch schon erwähnt, nämlich im ersten Kapitel, Vers 2. Um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede. Deshalb hat der Salomo das geschrieben. Also um Zucht zu geben, um richtig zu verstehen, um sich orientieren zu können. Dafür ist die Korrektur sinnvoll und gut. Wir brauchen sie. Diejenigen, die keine Korrektur annehmen, werden in den Sprüchen immer wieder als Toren gekennzeichnet, die sich selbst für klug halten, die selbst zu wissen meinen, wo es eigentlich lang geht und nicht bereit sind, auf andere zu hören. Aber dann ist es so, und das wird uns auch in den Sprüchen erwähnt, Gott wird diese Menschen strafen, die sich nicht korrigieren lassen, die in Sünde bleiben und nicht weiter versuchen, dort auf Gott zu hören. Darüber hinaus ist es nicht nur so, dass sie Angst haben müssen vor der Strafe Gottes, sondern es wird erwähnt, dass es ihrem eigenen Leben schadet. Die Toren werden erwähnt, wer in der Torheit bleibt, der dann arm wird, wer die Zucht nicht annimmt, dass der ebenfalls Schaden daran nimmt. Schlagen wir Kapitel 13, Vers 18 auf, da finden wir beispielsweise so etwas, Kapitel 13, Vers 18, wer Zucht missachtet, hat Armut und Schande. Wer sich gern zurechtweisen lässt, wird zu Ehre kommen. Also, wer die Zucht nicht annimmt, dem wird es schlecht herauskommen. Denn die Zucht oder die Zurechtweisung, die Gott uns geben will oder die wir durch andere Menschen erfahren, ist ja zu meinem eigenen Wohl. Es geht ja nicht darum, dass jemand mich fertig machen will, sondern dass jemand mich auf Fehler und Probleme hinweist, die wirklich da sind. Und dann werde ich hinterher dabei den Segen Gottes erfahren. Also, es schadet mir selbst. Wir finden dann auch den Hinweis, wenn ich mich nicht korrigieren lasse, schadet es anderen Menschen, die in meiner Umgebung sind. Ich muss damit rechnen, dass ich einmal, wenn ich vor Gott stehe, gerichtet werde, also ewige Strafe auf mich laden werde, wenn ich keine Korrektur annehme. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich mich korrigieren lasse, segnet Gott das. Ich habe positive Auswirkungen in meinem eigenen Leben. Wenn Korrektur nun nach den Sprüchen wichtig ist und wir sie annehmen sollen, dann ist die Frage, wer korrigiert hier denn wen? Und da finden wir auch in den Sprüchen verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es da so, dass ich mich selbst korrigieren soll oder zumindest die Voraussetzungen dafür schaffe, dass Korrektur in meinem Leben durchdringen kann. Beispielsweise sollte ich mein eigenes Handeln immer wieder kontrollieren und sehen, ist das richtig? Ich muss es überprüfen und muss dafür natürlich auch die richtigen Maßstäbe an die Hand bekommen. Die Maßstäbe, um kontrollieren zu können, was richtig ist und was falsch, ist nicht das, wie ich schon immer getan habe, sondern die Maßstäbe sind dafür, die Gebote Gottes, die Offenbarung Gottes, ist das Gewissen, durch das Gott in mein Leben hineinspricht. Ich sollte mir auch rein verstandesmäßig Gedanken darüber machen, ist das, wie ich handle, wie groß sind die Kosten, die damit verbunden sind? Sind die Kosten vielleicht zu hoch? Ist es falsch, das zu tun? Sollte ich mich eher anders verhalten? Ich sollte meine Prioritäten in meinem Leben immer wieder neu selbst überprüfen. Dafür, wo ich meine Kraft einsetze, wo ich mein Geld einsetze, wo ich meine Energie einsetze, ist das richtig? Oder ist es dort nötig, eine Korrektur vorzunehmen? Manchmal kann es ja so sein, dass wir vielleicht schon, solange wir uns erinnern, immer dasselbe gesagt und getan und gedacht haben, dass wir immer denselben Tagesablauf, Wochenablauf, Jahresablauf gehabt haben, ohne dort einmal eine neue Weichenstellung vorzunehmen. Aber vielleicht wäre gerade das nötig in unserem Leben. Und dann laufen wir in die falsche Richtung und sind nicht bereit, neu darauf zu hören, was Gott uns in unserem Leben sagen will. Darüber hinaus weisen uns die Psalmen darauf hin, dass da, wo wir Korrektur annehmen, Lob von anderen Menschen erfahren. Da, wo wir uns von Bösem abwenden, sagen die Sprüche, dann werden wir auch nicht der Gefahr laufen, dass der König oder die Regierung uns straft. Da, wo wir Falsches handeln, werden wir gestraft von anderen, von Gott, von der Regierung und so weiter. Also wir selbst können und sollen uns korrigieren. Wir sollen offen dafür sein, auf andere Menschen zuzugehen, um von ihnen Korrektur anzunehmen. Manches Mal können wir dann auch Wege dazu wählen, dass wir nicht nur warten, bis jemand auf uns zukommt, sondern dass wir, wenn ich erst einmal selbst eingestehe, dass ich nicht fehlerlos bin, wenn ich nicht nur theoretisch sage, naja, jeder Mensch ist ein Sünder und Michael ist auch ein Mensch, also ist Michael auch ein Sünder, aber naja, also von einer konkreten Sünde, von einer konkreten Falschorientierung weiß ich ja nichts. Das wäre zu wenig. Nein, ich muss damit rechnen, dass tatsächlich ganz konkret in meinem Leben auch etwas falsch laufen könnte. Und dann kann ich am ehesten das erfahren, nicht nur, wenn ich auf mich höre, nicht nur, wenn ich auf die Worte derer höre, die mir nur sowieso nur schmeicheln wollen, sondern wenn ich gerade auf die Worte höre, die auch Fehler bei mir finden, die mir vielleicht eher auf die Nerven fallen. Wenn ich auch deren Gemeinschaft ab und zu einmal suche, wenn ich es dann verkraften kann und das auch versuche zu überprüfen. Ob das stimmt, ist das Realität in meinem Leben. Ich sollte mich nicht in die Umgebung der Verführer begeben, wie es im Sprüche 1, Vers 10 heißt. Also da ist dann die Verführerin zum Ehebruch mit gemeint, aber Verführer allgemein. Wir sollten nicht uns in die Umgebung geben, wo Menschen uns falsche Wege leiten, sondern wir sollten, und da können wir uns schon selbst korrigieren, in die Umgebung bewegen der Menschen, die weise sind. Wir sollten, wie es uns in Sprüche 4, Vers 25 gesagt wird, unsere eigenen Augen kontrollieren. Lass deinen Blick stracks vor sich gehen und deine Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Also hier, überleg dir genau, wo du hinschaust. Überleg dir genau, wohin du gehst. Und das müssen wir immer wieder neu tun. Denn auch wenn wir uns auf einen Spaziergang machen, dann machen wir nicht einmal die Augen auf und dann für den Rest des Spaziergangs machen wir sie zu und laufen blind durch die Gegend, sondern in jedem Moment neu müssen wir schauen, ist da ein Stein, ist da ein Graben, wo geht der Weg lang, und so müssen wir das auch immer wieder neu in unserem Leben tun. Wir müssen selbst nach Orientierung suchen. Wir müssen manchmal die bösen und falschen Gedanken schon in unserem Herzen stoppen. So lesen wir das in Kapitel 6, Vers 25. Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Hier ist, wie gesagt, von der Frau die Rede, die dort den Mann verführt und dann sagt, nein, lass dich davon nicht verführen. In deinem Herzen nimm es dir vor, keine falschen Wege zu gehen. Sonst gewöhnst du dich daran, merkst es vielleicht selbst nicht mehr, weil du innerlich demgegenüber abgestumpft bist. In Kapitel 8, Abvers 32 wird uns dann gesagt, dass wir täglich auf der Suche nach Weisheit sein sollen, insbesondere nach der Weisheit Gottes. Und das wird uns helfen, Korrektur anzunehmen, nämlich Korrektur von Gott. Auch das, was wir gestern schon gehört haben, wie beispielsweise in Kapitel 14, Vers 27, dass die Furcht Gottes der Anfang von Weisheit ist. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Das ist ja das, was wir wollen. Stricke des Todes, falsches Leben, das, was uns schadet, hier in dem Leben, was wir schon auf der Erde führen und erst recht bei der ewigen Strafe, die wir möglicherweise vor Gott bekommen können. Das, was uns davor hilft, ist Gottesfurcht. Und das kann uns helfen, Korrektur anzunehmen. Nun, es ist nicht nur so, dass wir selbst an uns Korrektur vornehmen, denn manches Mal genügt das nicht. Manches Mal sehen wir selbst die Probleme nicht, die sich in unserem Leben aufgetan haben. Und dann ist es so, dass Gott eingreift und korrigiert. So lesen wir beispielsweise in Kapitel 3, Vers 11. Kapitel 3, Vers 11. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Also wenn es uns in unserem Leben irgendwo mal schlecht geht, wenn wir irgendwo einmal sagen, ja warum werde ich nicht immer gelobt und gesegnet von Gott, dann kann es daran liegen, dass Gott gerade weil er uns liebt, uns zurechtweist und uns auf Probleme in unserem Leben aufmerksam macht. Und dann heißt es nicht, sich bei Gott zu beklagen oder danach zu suchen, wo es nun irgendwie einen magischen Trick gibt, irgendeine besondere Aussage, irgendwie 10-mal beten am Tag, 5-mal das Vaterunser und dann wird Gott alles fallen lassen, sondern dann geht es darauf, vielleicht auf Gott zu hören, wo er uns aufmerksam machen will, auf Kurskorrekturen, die wir in unserem Leben nötig haben. Gott korrigiert auch dadurch, dass er denjenigen segnet, der auf dem richtigen Weg ist, und manchmal denjenigen straft und zurechtweist, der auf dem falschen Weg ist. Wir lesen das in Kapitel 3, Vers 33 beispielsweise. Da steht dann, im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber im Haus des Gerechten, das wird gesegnet. Der, der auf dem richtigen Weg ist, der das Richtige tut, bekommt Segen Gottes. Derjenige, der das Falsche tut, wird von Gott gestraft. Das ist ein anderer Weg. Wir lesen ja vorher, auch der, der auf dem richtigen Weg ist, kann, um noch besser geleitet zu werden, korrigiert werden. Aber auch wenn wir hier vom richtigen Weg Gottes abirren, kann es sein, dass Gott noch etwas stärker eingreift, um uns dort zu korrigieren. Wer den Weg Gottes dann gar verlässt, der wird noch härter bestraft. So lesen wir das in Kapitel 15 beispielsweise. Kapitel 15, Vers 10. Kapitel 15, Vers 10. Da lesen wir nämlich, den Weg verlassen bringt böse Züchtigung und wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben. Also hier relativ krass und hart, das sind die Sprüche an einigen Stellen. Wer den richtigen Weg, den Gott geführt hat, verlässt, der bekommt Zurechtweisung. Und wer diese Zurechtweisung nicht hört, da steht sogar, der wird sterben. Sterben, habe ich ja gestern schon erwähnt, ist auf mehrfacher Ebene, einmal irdisch, einmal innerlich, geistlich und natürlich auch der ewige Tod, den wir erleiden, wenn Gott uns verurteilt. Gott kennt ja unser Herz. So lesen wir das beispielsweise im selben Kapitel in Vers 11. Da lesen wir, Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn, wie viel mehr das Herz des Menschen. Gott kann uns ja noch viel besser beurteilen, als wir das selbst tun. Wir selbst sind ja mit uns manchmal zu gnädig, manchmal auch zu streng, je nachdem, wie wir persönlich veranlagt sind. Aber uns objektiv einzuschätzen, das kann Gott ja viel besser. Und so kann Gott uns auch viel besser zurechtweisen und uns auf Fehler aufmerksam machen, als wir das selbst können oder meinen zu können. Gott kennt das Herz eines jeden Menschen, auch unser eigenes. Gott bewahrt uns vor dem Unheil, indem er uns korrigiert und zurechtweist. Wir lesen auch in Kapitel 16, Vers 9, der Mensch denkt und Gott lenkt. Gott ist es ja, der weiß, wo der beste Platz ist, an dem ich mich einsetzen soll. Ist es vielleicht nötig, in meinem Leben umzuziehen? Ist es nötig, einen neuen Job zu suchen? Ist es nötig, meinen Tagesablauf zu korrigieren, weil zu wenig Zeit für Gott übrig bleibt oder zu wenig Zeit für andere Verpflichtungen, denen ich in meinem Leben nachgehen müsste? Dann braucht es Korrektur. Dann hilft es nicht damit zu sagen, das ist nun so und das geht allen so und das war schon immer so und ich kann sowieso nichts ändern und naja, irgendwann werde ich auch mal in Rente gehen und dann wird alles anders. Nein, das hilft nicht, sondern dann ist es nötig, schon jetzt darauf zu hören, will Gott möglicherweise in dieser Situation Korrektur? Wenn es schwierig ist, naja, das heißt nicht, dass Korrektur nicht nötig ist. Meine, wenn ich das Beispiel vom Anfang nehme, es fährt jemand nach Lemgo und er findet den Weg nicht. Und er sagt, das ist mir viel zu kompliziert, den Weg finde ich hier nicht. Ich suche noch weiter in Bielefeld. Ja, das kann er tun, aber das hilft nichts. Weil wenn einer einen falschen Weg geht, dann wird er auch, wenn er noch so lange sucht, nicht den richtigen Weg finden. Sondern dann muss er auf Gott hören und sich da korrigieren und auf Fehler hinweisen lassen. Um Korrektur anzunehmen, dann ist es nicht nur nötig, selbst noch Korrektur zu suchen, nicht nur nötig, sich von Gott korrigieren zu lassen und das Reden Gottes anzunehmen, sondern das, was uns häufig am schwersten fällt, ist, auch die Korrektur von anderen Menschen anzunehmen. Von Gott sagen wir noch, naja, Gott kennt uns ja und Gott weiß, was für uns gut ist und naja, Gott ist halt Gott, da können wir sowieso nichts gegen sagen. Und wenn ich selbst Fehler erkenne, ist er auch noch gut, aber wenn jemand anders auf mich zukommt in der Gemeinde und dann noch sagt, also das ist aber falsch, was du da machst, das ist total daneben. Oder gar, wenn das vielleicht sogar noch unser Ehepartner tut, der ja zumindest, wie es bei uns zu Hause ist, manchmal, also meine Frau ist manchmal mein stärkster Kritiker, nicht? Das liegt einfach daran, sie kennt mich natürlich viel besser, als viele andere Menschen es kennen. Und dann manches Mal denke ich mir, ja, warum muss sie denn jetzt schon wieder etwas kritisieren daran? Sie könnten doch viel besser sagen, Michael, was du tust, ist alles gut und alles richtig und alles bestens. Höre ich doch viel lieber. Weiß nicht, geht es euch auch so? Also, aber trotzdem, dann merke ich manches Mal, gerade die Korrektur eines Menschen, der mir nahe steht, das ist ja etwas, was mich wirklich weiterbringt. Menschen, die mich nicht sehr gut kennen, wissen natürlich auch wenig von meinen Schwächen. Die können mich auch schlecht darauf hinweisen, wo Korrektur dringend nötig ist. Aber gerade Menschen, die uns nahe stehen, sollten Korrektur sagen können und wir sollten sie auch annehmen. Wir finden das beispielsweise in Kapitel 10, Vers 11. Kapitel 10, Vers 11, da lesen wir nämlich, des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens. Aber auf die Gottlosen wird der Frevel fallen. Also das heißt, das, was die gottesfürchtigen Leute sagen, das ist wie ein Brunnen des Lebens. Sollten wir nicht an diesem Brunnen des Lebens Anteil nehmen? Wenn uns da ein Gerechter, einer, der fromm ist, der nach Gott sucht, sagt, wo wir falsch liegen, sollten wir das nicht auch wirklich annehmen? Wir finden dann beispielsweise im selben Kapitel, Vers 31, 32, auch, dass der Gerechte mit seinen Worten weiterhilft. Also hier die Herausforderung, wenn wir in der Nähe von weisen Menschen sind, von Menschen, die sich an Gott orientieren, dann können wir selbst von dieser Weisheit teilnehmen. Kapitel 14, Vers 7 wird dann gesagt, dass wir die Gemeinschaft mit Narren oder Toren meiden sollten. 14, Vers 7, gehe weg von den Toren, denn du lernst nichts von ihm. Also wir müssen natürlich aussuchen, von wem wir Korrektur annehmen. Also es gibt manche Leute, da wissen wir, die sind weit entfernt von Gott, die haben mit Gott nichts zu tun. Und dann sagt uns vielleicht unser Arbeitskollege, ach komm, wenn du Probleme hast, wir gehen heute Abend mal in die Kneipe und da trinken wir mal ein, also die Probleme weg. Dann sagst du ihr, naja gut, das habe ich bisher noch nicht getan. Und ich bin heute Morgen mal ermutigt worden, was Neues zu tun, nicht nur die eingefahrenen Wege zu gehen. Und ich bin ermutigt worden, mal auf andere zu hören. Also vielleicht ist das ja der richtige Weg. Nein, das ist dann nicht der richtige Weg. Wir sollten immer darauf achten, wer ist die Person, die uns Korrektur anbietet. Wenn es ein Tor ist, wenn es ein Narre ist, dann sollten wir besser darauf verzichten. Der bringt sich ins Unglück und bringt uns dann gleichzeitig noch dazu. ins Unglück. Es ist aber gut, den Rat zu suchen in Kapitel 15. Wir gehen wieder ein bisschen weiter, Kapitel 15. Da lesen wir, dass eigentlich nur die Spötter, die vermeiden den Rat anderer Menschen. So lesen wir in Vers 12, Kapitel 15, Vers 12. Der Spötter liebt es nicht, der ihn zurechtweist und geht nicht hin zu den Weisen. Also hier ist ja gesagt, da ist jemand, der sucht tatsächlich Korrektur, der geht hin zu den Weisen. Und wer nicht zu den Weisen geht, zu denen, wo er Korrektur bekommen kann, der ist ein Spötter, der taugt nichts, der ist auch nicht in der Nähe Gottes, der darf auch nicht erwarten, dass er von Gott gesegnet wird, dass er in seinem Leben Korrektur und Hilfe erfährt. Aber, und dann finden wir gleich demjenigen, dem das gegenübergestellt wird, nämlich in Vers 22 im selben Kapitel, die Pläne werden zunichte, wo man miteinander berät, wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Also, wer hier Rat sucht, der auch durchaus mehrere Menschen fragt, nicht nur immer einen, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch Korrektur erfahren, dass es gelingt, dass wir vorankommen, dass es uns gut geht. Wir finden dann auch in Vers 23, dass uns gesagt wird, es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Also Worte von anderen, die uns korrigieren, die uns helfen, die uns neue Orientierung geben, tun gut, wir brauchen sie. Wir sollen die Ratschläge der Weisen annehmen, wird uns dann nochmal in Vers 31 gesagt. Da lesen wir dann, das Ohr, das da hört auf heilsame Weisung, wird unter den Weisen wohnen. Also derjenige ist weise, der hört, was andere ihm zu sagen haben, wo er sich korrigieren soll, wo er Neuausrichtung in seinem Leben nötig hat und es braucht. Ich überschlage jetzt mal ein paar Verse. Ja, jetzt sind noch zwei Sachen, die mir wichtig sind, die ebenfalls mit der Korrektur durch andere Menschen zu tun haben. Das lesen wir nämlich in Kapitel 27, Vers 5. Kapitel 27, Vers 5. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die im Verborgenen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Manches Mal ist es ja so, dass wir uns die Leute als Freunde aussuchen, die immer eifrig nicken zu dem, was wir tun, die immer unserer Meinung sind. Und hier sagen uns die Sprüche, das ist vollkommen falsch. Wir müssen danach suchen, ist das ein weiser Mensch? Ist das ein Mensch, der es wirklich gut mit uns meint? Hier steht sogar die Schläge des Freundes. Also ich weiß nicht, wie oft ihr eure Freunde schon geschlagen habt. Nicht? Wir müssen es vielleicht auch nicht ganz wörtlich nehmen, obwohl wir ja bibeltreu sein wollen. Aber vielleicht könnten wir es auch so übersetzen, dass wir sagen, die Zurechtweisung des Freundes. Denn das ist ja auch das, was in Vers 5 gesagt wird. Offene Zurechtweisung ist besser, als wenn ja jemand nur in falscher Liebe schweigt und nichts dazu sagt. Also wir brauchen manchmal offene Zurechtweisung. Und wenn jemand zu uns kommt, der ein guter Freund ist und uns sagt, was wir falsch machen, soll man nicht sagen, jetzt ist die Freundschaft gekündigt, mit dir habe ich nichts mehr zu tun, dass du mir so etwas Böses sagst, das hätte ich ja nie von dir gedacht. Freunde müssen einander doch nur unterstützen. Richtige Unterstützung und richtige Liebe kann auch darin bestehen, dem anderen einmal offen zu sagen, wo er falsch liegt. Oder mir anzuhören, wo ich selbst falsch liege. Der Rat von Freunden ist wichtig, lesen wir im selben Kapitel in Vers 9. Das Herz freut sich an der Salbe und an Räucherwerk und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Ja, also soweit, gütige, richtige Freunde weisen auch auf die Fehler hin, die in unserem Leben sind. Sie schmeicheln uns nicht nur, die Worte des Verleumders werden gerne gehört. Lesen wir in Kapitel 18, Vers 8. Das ist das, wonach die Ohren jucken, nicht? Wie wir im Neuen Testament dann lesen. Aber nicht unbedingt das, was uns in unserem Leben weiterhilft. Nun, wir haben gehört, ich korrigiere mich, Gott korrigiert mich, andere Menschen korrigieren mich. Ja, und jetzt kommt noch ein schwieriges Kapitel. Es ist nämlich auch so, dass ich manchmal andere korrigieren muss und soll. Und auch das finden wir als Hinweis in den Sprüchen. Erst einmal, und das ist uns wahrscheinlich am bekanntesten, bezieht sich das auf die Kinder. Das lesen wir immer wieder, kommt das in den Sprüchen vor. Fast in jedem Kapitel finden wir einen Vers dazu. So beispielsweise in Kapitel 11, Vers 24. Kapitel 11, Vers 24. Da steht es nicht. Also, ich hätte doch hier nochmal da reinschauen sollen. Aber da es ja so viele gibt, dann nehmen wir einfach einen anderen. Nehmen wir nämlich Kapitel 19, Vers 18. Kapitel 19, Vers 18. Bei dem anderen muss ich nochmal kontrollieren. Da steht das jetzt hoffentlich. Da steht nämlich, züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist. Aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. Ja, also, ja, ich meine, das ist ja hochmodern, nicht? hochmodern insofern, da gibt es die einen, die sagen, also körperliche Züchtigung ist vollkommen out, vollkommen verboten, darf man in keinem Fall. Und dann gibt es die anderen, die das übertreiben, nicht? Also die dann so kräftig zuschlagen, dass es eigentlich Misshandlung der Kinder ist. Und hier sehen wir, die Bibel ist ganz realistisch, die sagt, na ja, manchmal braucht es schon einen Schlag auf den Hintern, aber denk daran, du sollst deinem Kind nicht Schaden zufügen, sondern du sollst es ja züchtigen, dass es korrigiert wird, dass es auf den richtigen Weg zurückgebracht wird. Übrigens wird das nicht nur erwähnt von den Kindern, sondern in Vers 25 steht dann, schlägt man einen Spötter, so werden Unverständige vernünftig. Also manches Mal gilt das scheinbar auch für Erwachsene. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das unserer Justizminister vorschlagen sollen, dann zu sagen, wenn da nun ein Spötter ist oder wenn da jemand ist auf dem falschen Weg, der braucht mal ordentlich ein paar Schläge, damit er zurechtgewiesen wird. Gibt es ja in einigen Staaten. Ne? Also irgendwie hatte ich das gelesen, ich glaube, es ist in Singapur. Ne? Da regen sich ja viele Westeuropäer dann immer rüber auf. Das ist dann so, Leute, die kontinuierlich dann irgendwie ihre Kippen da irgendwo hinwerfen, ne? Die bekommen dann Schläge im Gefängnis. Scheint für uns sehr altmodisch zu sein, aber hier steht zumindest, also auch ein Spötter, der braucht mal eine starke Zurechtweisung. Und da sind wir herausgefordert, den anderen zurechtzuweisen. Wie gesagt, mit den Schlägen, naja, da müssen wir dann noch überlegen, uns gut überlegen, ob der nun Schläge braucht oder einfach ein paar strenge Worte. Aber zumindest Menschen brauchen Zurechtweisung. Weist man den Verständigen zurecht, steht im weiteren Teil des Verses, so gewinnt er Einsicht. Also auch die Verständigen, auch diejenigen, die gut mit Gott gehen, brauchen Korrektur und wir müssen sie ihnen geben. Wir sind herausgefordert, wir sind verantwortlich, obwohl wir selbst vielleicht nicht in allen Punkten richtig sind, auch Korrektur anderen gegenüber zu geben, also anderen zu helfen, sich korrigieren zu lassen. Züchtigung bewahrt die Kinder vor Torheit, Kapitel 22, Vers 15. Dann eben mit den Kindern in 23, Vers 13 haben wir das noch. Der Weise soll warnen, Kapitel 25, Vers 12. Das will ich nochmal lesen, 25, Vers 12. Ein Weiser, der mahnt und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener Ring und ein goldenes Halsband. Also jetzt soll gesagt werden, so wie kostbare Sachen, an denen man sich freut, an die man gerne anschaut. So ist derjenige, der Weise der Korrektur gibt. Das ist ja jetzt der Aspekt, den ich betonen will. Und so ist auch derjenige, der diese Korrektur aufnimmt. Also wir merken, beides ist unsere Verantwortung, uns korrigieren zu lassen, aber eben auch Korrektur, uns selbst korrigieren zu lassen. Wir lesen dann noch etwas weiter, das in Kapitel 26, Vers 3, dass der Tor, also dem Ross eine Peitsche und dem Esel ein Zaum und dem Toren eine Rute auf den Rücken. Also hier Korrektur körperlicher Art, wenn es mit den Worten allein nicht mehr genügt. Natürlich sollen die Worte an erster Stelle dort stehen. Wir finden auch, dass es nötig ist, anderen zu sagen, was in ihrem Leben falsch ist. Wir lesen in Kapitel 28, Kapitel 28, Vers 23. Kapitel 28, Vers 23. Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der, der freundlich tut. Also wer immer nur freundlich tut, nett zu allen zu sagen, dann reibe ich mich nicht, dann sind ja alle nett in der Gemeinde auch zu mir und in der Familie auch, möglichst keine Probleme eingehen. Auf Dauer ist das kein guter Weg. Erst einmal, es entspricht nicht dem Auftrag, den Gott uns gibt. Zweitens, wir tun den Menschen nicht gut, die Ersthilfe bekommen, wenn wir sie zurechtweisen. Wie hier deutlich gesagt wird, wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt auch seinen Dank haben. Nämlich dann, wenn der einsieht, dass er eigentlich diese Korrektur auch nötig hat und dass er braucht. Das braucht. In Kapitel 29, Vers 5 wird uns das Ganze nochmal bestätigt. Wer seinem Nächsten schmeichelt, der spannt ihm ein Netz über den Weg. Und dieses Netz über den Weg soll sein wie eine Falle, so wie eine Vogelfalle, nicht? So zwischen zwei Bäumen ein Netz und da fangen sich die Vögel drin. Und genauso ist das bei einem, der immer nur schmeichelt, der immer nur sagt, ah, du bist ja gut und wie toll du das alles machst und ja alles in Ordnung und wenn alle so wären wie du, das ist ja schön zu hören, aber es hilft uns nicht unbedingt weiter. Und genau das soll uns hier gesagt werden. Wir sollen anderen auch deutlich einmal sagen, wo wirklich Probleme sind, wo die vorhanden sind. Aber wir müssen natürlich auch das in Weisheit tun. Wir müssen den richtigen Augenblick abpassen. Nicht dann, wenn jemand schon vollkommen frustriert ist und vollkommen fertig ist und dann sagen wir noch, ja, jetzt sage ich dir endlich einmal, was ich ja schon immer sagen wollte und wie schlecht du bist und wie böse du bist, sodass der hinterher so frustriert ist, dass er, was weiß ich, Selbstmord begeht oder erstmal psychisch krank wird oder so etwas. Nein, sondern wir sollten den richtigen Augenblick abpassen. Wir sollten es auch erklären können. Wir sollten es mit freundlichen Worten tun. Und wir sollten auch nur da korrigieren, wo wir deutlich wissen, das ist Korrektur von Gott. Also nicht, wo ich jetzt sage, also jetzt muss ich dir aber endlich einmal sagen, dein Garten, der ist nicht in Ordnung. Also hier müsstest du eigentlich da die Sonnenblumen pflanzen und da müsstest du das Unkraut ausreißen. Das ist vielleicht gut für den Gartenbau, hat aber nichts mit geistlichem Leben zu tun. So gibt es manche Dinge in unserem Leben. Wir sind einfach gewohnt, so zu leben. Wir halten es für richtig. Wir meinen, man müsse so und so leben. Aber wir sollten andere nur korrigieren, da wo es sich eindeutig um biblische Maßstäbe handelt. Wir sollten im Gebet vorher darum ringen, ist das jetzt richtig für diese Person, es zu sagen. Wir sollten es verbinden, um dem anderen auch damit dem anderen zu zeigen, wie kann er denn Korrektur vornehmen. Nicht nur zu sagen, das ist falsch, sondern auch zu sagen, was kann er stattdessen tun, wie kann er das tun. Im Konkret gibt es ja auch. Es gibt auch in der Gemeinde immer wieder solche Leute, die alles besser wissen. Aber sie selbst haben natürlich eine reine Weste. Darum soll es nicht gehen. Es soll mir eigentlich wehtun, wenn ich dem anderen es sage, weil ich mit daran leide, wie schlecht es dem anderen geht. Und die Motivation sollte sein, ich will, dass der andere noch Gott näher kommt, noch besser in seinem Leben zurechtkommt, dass er nicht in Probleme hineinfällt, vor denen Gott ihn eigentlich beschützen will. Ich sollte natürlich dann auch meine Motive an den Maßstäben Gottes überprüfen und nicht eben nur meine eigenen dort anlegen. Nun, wenn jetzt Korrektur nötig ist, wie wir in der Bibel finden, weil sie Strafe nach sich zieht, weil sie in diesem Leben, im jenseitigen Leben, weil wir sonst nicht das volle Potenzial unseres Lebens ausleben können, weil wir in die Entfernung zu Gott kommen, weil unser Leben sinnlos ist, weil spätestens angesichts des Todes sich dann unser falsch geführtes Leben als nichts als leer herausstellen wird, als, wie Paulus im Neuen Testament das sagt, wie Heustroh stoppeln. Das verbrennt, bleibt nichts übrig von dem, was wir ins Reich Gottes mit hineinnehmen können. Wenn wir merken, wir selbst müssen korrigiert werden, wir müssen uns korrigieren, Gott korrigiert uns, wir werden durch andere korrigiert und sollen diese Korrektur suchen und wir müssen andere korrigieren, dann ist die Frage, wieso ist es denn immer wieder so in unserem Leben, dass wir Korrektur eigentlich nicht lieben? Könnten wir sagen, jetzt, wenn das so toll ist, korrigiert zu werden, warum suchen wir nicht danach jetzt beim Mittagstisch und sagen, korrigier mich, sag mir endlich mal etwas, was ich falsch gemacht habe. Und machen wir das vielleicht die ganze Freizeit durch und wachsen dadurch und kommen voran. Irgendwie fällt es uns doch schwer. Und so geht es mir auch. Und dann ist die Frage ja, woran liegt das eigentlich? Und wenn ich einmal in mich selbst hineinhorche, dann ist das manchmal einfach, naja, so ein bisschen verletzter Stolz. Ich möchte ja viel lieber, dass Menschen mit mir zufrieden sind, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich mich gut fühle dabei, als dass ich höre, wo Probleme liegen. Ich möchte jetzt viel lieber, dass Probleme überdeckt werden, obwohl ich intellektuell weiß, dass diese Probleme ja eigentlich, dieses falsche Verhalten ja eigentlich korrigiert werden soll, korrigiert werden muss. Manchmal ist es auch so, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich einfach angegriffen, persönlich. Ich kann nicht unterscheiden dazu, ob das nur mich als Person angreift oder ob das nur eine meiner Handlungen, meiner Worte, meiner Vorstellungen angreift. Und diese Unterscheidung zwischen Angriff auf mich persönlich, Verletzung und dem, was mir gut tut an Korrektur, kann dazu führen, dass ich dann auch die Korrektur ablehne. Manchmal führt es auch dazu, dass wir in einer Gesellschaft sind oder kommt daher in einer Gesellschaft, die so stark auf Leistung abgerichtet ist. Wer viel leistet, ist gut. Naja, und wenn ich jetzt Korrektur brauche, dann heißt das, die Leistung war nichts, das war daneben, das war schlecht. Meinetwegen beim Klavierspiel. Johannes geht dann zum Klavierlehrer und hat Klavierunterricht, wenn er immer nur sagt, ich weiß ja nicht, ob er das tut oder nicht, aber nehmen wir mal an, er täte es, und dann sagt der Klavierlehrer immer nur, ist alles gut, egal wie falsch er spielt. Ja, man, das ist schön zu hören. Umgekehrt ist es frustrierend zu hören, wenn der jetzt auch immer nur sagt, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, weil ich mit dem Eindruck habe, ich bin ein totaler Versager mit der Zeit, vielleicht. Und da merken wir, deshalb fällt es mir schwer. Ich muss also lernen zu unterscheiden von dem, was mich als Person angreift und von dem, was mich nur weiter voranbringen soll. Ich muss versuchen, den wahren Wert einer Zurechtweisung immer mehr in meinem Leben zu erkennen. Manchmal kann es auch so sein, dass ich mir denke, das machen doch alle Leute so. Warum korrigiert der denn mich? Alle um mich herum tun doch dasselbe. Oder wo ich mir sage, ich bin als Mensch halt so. Ich werde halt schnell ungeduldig. Ich habe nicht so viel Geduld. Dann sagt mir irgendjemand, ja, warum regst du dich jetzt schon wieder so auf? Sei doch ruhig dabei. Nee, hab doch ein bisschen. Und dann sage ich, das kann ich doch gar nicht. Und dann meine ich, das lege so in meiner Persönlichkeit, dass Gott da nichts zu sagen hat. Nein, Gott, das ist einfach so. Ich war schon immer so und das wird bis im Paradies so sein. Nein, das wird nicht bis in Ewigkeit im Reich Gottes so sein. Im Reich Gottes werden nämlich alle unsere falschen und sündigen Eigenschaften weg sein. Und lasst euch doch besser von Gott beschenken, dass wir jetzt schon hier daran arbeiten, uns auch einmal anhören, wo Dinge, die wir vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre so gemacht haben, dass wir sie auch beginnen, anders zu machen und echt darauf hören, wie andere uns korrigieren. Nun, manchmal ist es auch so, dass mir vielleicht die Korrektur zu viel kostet. Das kostet Mühe. Es ist doch viel einfacher, so zu leben, wie es mir in den Sinn kommt. Vielleicht auch manchmal Dinge zu tun, die vielleicht nicht ganz so richtig sind, es ist auch nicht ganz falsch. Naja, und dann ist es einfach mühsam. Dann weist mich jemand darauf hin, ich muss mir viel mehr Mühe geben, mich zu korrigieren. Manchmal zerstört sie auch ein Traumbild von mir. Nehmen wir einmal an, so ging es mir eine Zeit lang, ich hatte eine Zeit lang Klavierunterricht genommen, 3 Jahre über, aber jede Woche habe ich Klavierunterricht genommen und hatte gedacht, na, irgendwann wird das durchkommen, irgendwann wird das Talent durchbrechen und dann werde ich da spielen können. Und obwohl ich dann jede Stunde, jeden Tag mindestens 1 Stunde Klavier geübt habe, auch nach 3 Jahren ist das Talent nicht durchgebrochen. Und irgendwann musste die Einsicht weichen, trotz meines starken Wunsches auch gerne Klavier spielen zu wollen, musste die Einsicht weichen, eben die Korrektur. Ne? Ich lass es lieber, lass dich da korrigieren, das ist nicht deine Begabung. Und so ist es manchmal nötig, dass wir uns auf Dinge hinweisen lassen müssen, obwohl wir sie ja gerne anders haben würden. Ich wünsche mir das so sehr und deshalb höre ich nicht gerne auf Korrektur. Und manchmal ist es trotzdem gut, auf Korrektur zu hören. Vielleicht auch schon ein bisschen eher als nach 3 Jahren. Aber lasst euch auch nicht gleich frustrieren nach dem ersten Mal üben, nicht? Dann könnten wir sagen, hier das Sprichwort ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder so. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Enttäuschung über mich selbst. Ein angeknackstes Selbstbewusstsein. Das kann dort Probleme bringen. Und nun, wenn Korrektur manchmal so schwierig ist, wenn wir auch ja in unserer Umgebung ständig darauf getrimmt wird, die Sachen besser zu wissen. In der Ehe habe ich mir vielleicht selbst die Rolle gegeben, so wie sie die meisten Ehemänner ja haben. Die meisten Ehemänner müssen immer wissen, was richtig ist. Nicht? Das ist ja ihre Rolle als Mann, oder? Und als Mann ist es ja auch so, selbst in der Bibel, du musst ja führen, du musst Verantwortung übernehmen. Ja, und dann ist es manchmal gerade für Männer, so empfinde ich das, noch schwieriger, Korrektur anzunehmen, weil sie ja immer erwartet wird, dass sie das Richtige tun. Oder wenn du in deinem Betrieb das entscheiden musst, wenn du da der Chef bist, nicht, dann bist du ja Chef, du musst ja entscheiden. Du musst deinen Angestellten ja sagen, wo es lang geht. Und dann sich von denen noch korrigieren zu lassen, das ist manchmal schwierig, weil unsere Umgebung tut das nicht. In unserer Umgebung, auch in der Wirtschaft, geht es darum, mehr Schein als Sein. Nicht? Also ich habe letztens eine Statistik gelesen, da wurde darauf hingewiesen, gerade bei den Bewerbungen, wenn du da irgendwie im Bewerbungsgespräch bist, die Hälfte davon hängt nicht damit zusammen, wie gut deine Zeugnisse sind, sondern wie gut du dich präsentierst. Ob du hinterher so gut bist, ist eine ganz andere Frage. Du musst dich gut präsentieren, du musst dich gut verkaufen. Darauf kommt es an. Und das schlucken wir natürlich durch unsere Umgebung auch. Und wir präsentieren dann nach außen ein reines, makelloses Image und mögen es nicht, wenn jemand daran kratzt. Aber manchmal ist es nötig. Weil was hilft es uns, nach außen nur Schaumschläger zu sein, nach außen ein perfektes Bild zu haben, ein Doppelleben zu führen, wo wir innerlich immer mehr merken, das entspricht nicht den Vorstellungen Gottes. Und so gibt es einige Dinge, die uns helfen können, Korrektur anzunehmen, auch von anderen Menschen, von Gott und von mir selbst. Ich denke zuerst einmal, indem ich bewusst offen bin, nach eigenen Fehlern zu suchen. Indem ich mir eingestehe, Fehler in meinem Leben sind nicht nur Theorie, sondern Fehler sind Realität. Sie sind da, ich muss sie nur noch finden. Also, dass ich nicht sage, naja, solange mir nie darauf hinweist, dann sind sie nicht da, sondern bereitet euch schon darauf vor, dass wenn jemand anders auf euch zukommt und sie sagt, dass ihr wisst, sie sind da und es nicht nur intellektuell wisst, sondern danach sucht. Vielleicht, dass ihr gar nicht wartet, bis jemand auf euch zukommt, sondern dass ihr bewusst andere Menschen einmal um Hilfe und Korrektur fragt. Frag doch regelmäßig einmal deine guten Freunde, wo liege ich falsch? Was meinst du? Was kann ich besser tun? Wo bin ich nicht richtig? Also ich habe das als zum Teil schwierig empfunden. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, Fragebogen im Unterricht zu verteilen an die Schüler. Was machen wir im Unterricht nicht so gut und was machen wir gut? Wo ist was falsch? Was ist schlecht? Und als wir das erste Mal gemacht haben, naja, also habe ich mir das durchgelesen, habe natürlich gerne gelesen, wo die Schüler geschrieben haben, also es ist gut und super und so. Und bei den anderen dann Sachen, die nicht so gut waren, also da habe ich gemerkt, so schnell kam in mir der Gedanke hoch, habe ich gedacht, naja, die Schüler, die haben ja keine Ahnung, nicht? Die sind ja noch nicht so gut ausgebildet, die wissen ja gar nicht, wie das richtig geht und schnell darüber hinweggelesen. Und da habe ich gemerkt, wie schnell das kommt, statt mir einzugestehen, ja, es könnte doch sein, dass da etwas falsch läuft. Und in der Zwischenzeit empfinde ich das mehr als Bereicherung, weil ich merke, eigentlich, ich will ja, dass es noch besser läuft im Unterricht. Ich will ja, dass gerade da, wo Schwächen sind, dass das noch besser läuft, dass die ausgemerzt werden können dabei. Und so braucht es eine innere Einstellung dafür, dass ich überhaupt mir eingestehe, andere können mir helfen. Und bewusst anderen danach fragen, denn nichts anderes will der Fragebogen ja sein. Der Fragebogen ist eine Frage nach Korrektur an unsere Schüler.
Wobei man eigentlich sagen könnte, sollen die Schüler nicht vom Lehrer lernen? Nein, umgekehrt kann es genauso sein. Ich kann auch von den Schülern lernen, da wo sie mich aufmerksam machen, auf Dinge, für die ich vielleicht erstmal blind bin, weil ich gar nicht sehe, wie das bei anderen ankommt. Darüber hinaus, es kann mir auch helfen, dass ich bewusst Anerkennung in anderen Bereichen dem gegenübersetze. Dass ich sage, da weist mich jemand zurecht, aber dann merke ich ja in anderen Bereichen, da bin ich ja schon vorangekommen. Da hat Gott mich ja gesegnet. Dass ich merke, ich bin angenommen vor Gott, egal ob ich dort Fehler habe, die korrigiert werden müssen oder nicht. Bei Gott bin ich nicht erst angekommen, wenn ich ihm ein perfektes Doppelleben präsentiere und ihm sage, da ist doch alles super, da ist doch alles in Ordnung, da brauche ich ja gar keine Korrektur mehr. Gott schaut sowieso hindurch. Das haben wir ja zur Genüge schon in den Sprüchen gelesen. Gott sieht das Herz, Gott weiß, was darin ist. Der Mensch plant und Gott sieht, was wirklich Realität ist. Da brauchen wir Gott nichts vorzumachen. Ich sollte auch sehen, dass ich nicht immer gleich versuche, mich selbst zu rechtfertigen. Besser, wenn jemand mich korrigiert, nicht sofort zu antworten, sondern hört einfach bloß einmal zu. Die meisten, die Korrektur aussprechen, deshalb ist das ja häufig auch so mühsam, nicht, das zu tun, selbst wenn du dir gewiss bist, du solltest es tun, stößt erstmal auf Widerstand. Überrascht doch die anderen Leute einmal, dass ihr gar nicht jetzt groß euch verteidigt. Sagt doch nicht gleich, nein, das stimmt ja alles gar nicht und das ist der Grund, warum ich das tue und sowieso, der Inhalt ist bestimmt richtig und wenn höchstens die Form. Wir haben ja gleich immer irgendwelche Entschuldigungen, wenn jemand uns sagt, was wir falsch machen, nicht? Weil letztendlich sind wir ja immer alle richtig. Wenn, dann kann es höchstens daran liegen, dass der andere uns missverstanden hat. Vielleicht. Oder dass der andere halt so dumm ist, dass er nicht weiß, warum wir so gut meinen. Nein, sondern hört euch das doch einfach erstmal an. Sagt kein Wort dazu. Auch rechtfertigt euch selbst nicht innerlich zu sagen, abschalten, na lasst den mal reden, das geht auch mal vorbei. Sondern nehmt das einmal innerlich auf und zieht euch dann irgendwo in die Einsamkeit zurück. Macht mal einen Spaziergang draußen im Grünen, zieht euch in eure Kammer zurück und betet mal zu Gott. Gott, ist da was dran, was derjenige sagt? Stimmt das wirklich? Entschuldigt euch nicht zu schnell. Wenn Gott euch dann entschuldigt und sagt, naja, das ist doch in Ordnung, ist es ja früh genug. Sondern lasst diese Kritik mal wirklich an euch herankommen, auch wenn sie schmerzhaft ist. Denn Kritik ist immer schmerzhaft, Korrektur ist immer schmerzhaft. Aber ohne die werden wir nichts lernen. Wie macht ihr das denn bei euren Kindern? Wenn die jetzt also sagt, ihr also hier, du darfst nicht, das war jetzt neulich so bei unseren Kindern, wir haben einen Bach so hinterm Haus fließen und an einigen Stellen ist der halt relativ tief und so Kinder, die Kleinen können auch nicht schwimmen, dann sagen wir, ihr dürft nicht alleine dort an dem Bach spielen. Dann sagen die, aber ich will so gerne, das ist doch gut. Und die wissen das ganz genau, dass das gut ist. Was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr auch sagen, okay, dann lasst ihr einfach machen. Na, dann würdet ihr doch sagen, da muss Korrektur sein, auch wenn es für die Kinder schmerzhaft ist, wenn das schöne Spielen am Bach ihnen verboten wird. Und genauso ist das doch auch für uns, nicht nur für Kinder. Manches Mal denken wir, aber das ist doch so schön und so richtig. Und trotzdem muss es korrigiert werden, weil wir uns irren. Und dafür müssen wir diese Kritik erst an uns herankommen lassen. Wir müssen vielleicht auch mal Neues ausprobieren. Wir müssen einmal versuchen, ganz anders zu reden, ganz anders zu handeln, ganz andere Dinge in unserem Leben zu tun, die der andere uns vorschlägt. Manchmal sollten wir vielleicht auch erstmal Gründe suchen für das, was der andere gesagt hat. Tut das mal als Übung, rein so als intellektuelle Übung, wenn ja jemand der andere sagt und sagt, du redest zu viel. Dann denkst du, also nee, das stimmt ja nicht. Also ich kenne andere, die reden viel mehr, ne? Oder dann sagst du, aber ich sage ja nur sinnvolle Sachen. Oder was weiß ich. Sondern dann lass das doch erstmal an dich herankommen. Dann such einmal Gründe dafür, was spricht denn für das, was der andere sagt. Überleg mal, wie kommt das bei anderen an? Mach vielleicht mal eine Statistik, wie viel reden die anderen, wie viel redest du? Ja, dann kommt sofort die Selbstrechtfertigung. Ja, aber wenn alle so wenig reden würden wie mein Nachbar, dann würden die alle nur schweigen. Dann würden wir uns anschweigen im Hauskreis. Das geht ja gar nicht. Nicht? Also, sondern wir müssen bewusst einmal versuchen, auch Gründe für die Argumente des anderen zu suchen. Und damit möchte ich jetzt eigentlich abschließen und euch in die Praxis entlassen. Einmal euch auf die Suche gehen lassen nach dem, wo ihr konkret Korrektur nötig habt. Und die anzunehmen, nicht als Verletzung, nicht als Erniedrigung, sondern als praktische Hilfe und Ermutigung, Gott näher kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden. Wir wollen aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns nicht einfach blind in die Irre laufen lässt. Dass du nicht einfach selbst da, wo wir es manchmal lieber wollten und wo wir uns so wohl dabei fühlen, unser falsches Denken, unser falsches Verhalten, unser falsches Leben einfach stehen lässt, sondern dass du eingreifst. Vielen Dank, dass du das manchmal sogar mit harten Bandagen tust. Dass du uns da züchtigst, dass du uns andere Menschen in den Weg stellst. Dass es manchmal selbst so ist, dass wir dann zu Fall kommen und merken, wie wir mit unserem falschen Leben Misserfolge, Niederlagen einstecken müssen.
Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du willst, dass wir vorankommen, dass du willst, dass wir weise werden, dass wir uns immer mehr nach dir orientieren. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns offen machst gegenüber Korrektur von dir, offen Korrektur gegenüber aus der Bibel, von dem, was wir dort lesen, offen Korrektur anderen Menschen gegenüber und auch offen von Korrektur gegenüber anderen, die wir aussprechen müssen. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut dazu gibst, auch einmal zu hören auf Menschen, die uns Kritik entgegenbringen, ungeliebte Kritik, aber vielleicht gerade gerechtfertigte. Ich möchte dich um Geduld und Weisheit bitten, diese Kritik aufzunehmen und anzunehmen, sie in unser Leben einzufügen und auch zu erkennen, wo wir wirklich unser Leben verändern müssen. Ich möchte dich um Kraft dafür bitten, möchte dich bitten, dass wir nicht uns so stark verletzt fühlen, sondern merken, dass es gut für uns ist. Möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unser Leben zu verändern, dass wir denn nicht stehen bleiben vor einem großen Berg und sagen, das schaffe ich doch nicht, sondern dass wir deine Hilfe in Anspruch nehmen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns ganz konkrete Punkte zeigst, auch gerade in den Tagen hier, wo wir Freizeit haben, wo es etwas lockerer ist, Punkte, wo du möchtest, dass wir unserem Leben Neuausrichtung vornehmen, dass wir unsere Persönlichkeit verändern, dass wir unser Verhalten verändern, dass wir unser Handeln im Beruf, in der Gemeinde, in der Familie neu überdenken und verändern, weil du es willst. Vielen Dank dafür, dass du uns so liebst, dass du uns auch korrigierst. Amen.